Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich heiße Sie alle wieder ganz herzlich willkommen zum Spielstudio, dem Podcast aus der Glücksspielbranche und natürlich von Westlotto. Und das ist bereits die 25. Folge, also ein echtes Jubiläum, mit dem wir uns brüsten dürfen. Mein 25. Blind Date, kann man sagen. Mit allen 24 bisherigen würde ich mich übrigens nochmal treffen, für diejenigen, die da mehr Erfahrung haben. Mein Name ist Axel Weber und einmal im Monat darf ich am Mikrofon sitzen und mit einem Überraschungsgast sprechen. Wie gesagt, alle meine Gäste sind Blind Dates, bis jetzt gleich auch in wenigen Sekunden. Ich weiß noch nicht, wer es ist, aber sicher ist immer, es ist ein Gast, der irgendwas im engeren oder im weiteren Sinne mit Glücksspiel zu tun hat. Und was, das erfahren wir dann, wenn ich weiß, wer es ist.
Jochen Weiner. Unser heutiger Gast ist ein ausgewiesener Branchenkenner. Das macht nicht nur der Blick auf seine beruflichen Stationen deutlich. So führt er auf seinem LinkedIn-Profil aktuell 18 Stationen auf. Darunter sind Vodafone, bwin, die Deutsche Telekom, Sky und nicht zuletzt die aktuellen Rollen als Vizepräsident des Deutschen Sportwettenverbands und des Deutschen Online-Casino-Verbands. Im Westlotto-Spielstudio ist er heute in einer weiteren spannenden und branchenprägenden Rolle zu Gast. Als Chief Regulatory Officer von Deutschlands führendem Sportwettenanbieter Tipico. Die Unternehmensgruppe wurde 2004 gegründet und beschäftigt weltweit über 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Tipico Franchise Network sind über 6000 Menschen tätig. Für Tipico sind Sicherheit und Spielerschutz ein integraler Teil des Produktversprechens. Hier bringt unser Gast also seine Branchenkenntnisse aktiv ein. Erlauben wir uns daher noch einmal einen Blick auf sein LinkedIn-Profil, worauf zu lesen steht: Spezialgebiete, Internet-Gambling, Betting, Content-Business und New Media Business Models. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Jochen Weiner, Chief Regulatory Officer von Tipico.
Herzlich willkommen, lieber Jochen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, lieber Axel. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Und wir feiern ja beide Jubiläum. Ne?
Was heißt?
Tipico 20 Jahre und du 25 Sendungen.
Ja, da ist meins ja ein bisschen kleiner, ne, das Jubiläum, aber natürlich wäre ich ja ein schlechter Kommunikator, wenn wir nicht was zu kontern hätten. Wir sparen uns das nämlich auf, weil wir im nächsten Jahr 70 Jahre Westlotto und natürlich 70 Jahre den Volksklassiker Lotto 6 aus 49 feiern. Aber eure 20 Jahre sind auch okay.
Ja, wir haben langsam laufen gelernt. Ich glaube nicht, dass wir aufholen werden.
Wir sind vielleicht Mitbewerber im Glücksspielmarkt, ja, aber keine direkten Konkurrenten. Ihr von Tipico und wir als staatliche Lotterieanbieter haben ja ein unterschiedliches Produktportfolio. Du bist angekündigt worden eben als Chief Regulatory Officer von Tipico. Und dann habe ich kurz, was mir eigentlich selten passiert, mich während des Trailers ein bisschen geärgert, dass ich dein LinkedIn-Profil nicht kenne. Weil irgendwie hat mein Team da offenkundig drauf geguckt und New Model, Business Model Risk, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, so schnell konnte ich nicht schreiben. Dazu musst du gleich nochmal eine ganze Menge erzählen.
Das tue ich gern.
Jochen, Tipico ist zwar schon lange am Markt, ja, aber erst seit ein paar Jahren, wir haben immer gesagt legal, sagen wir es mal formal und offiziell, mit einer deutschen Lizenz versehen. Was hat das mit euch gemacht, seit ihr diese Lizenz habt?
Also legal waren wir schon immer. Was natürlich jetzt eine spannende Phase ist, ist dieser Übergang von einer Regulierung hin zur deutschen Regulierung. Das ist schon eine Kraftanstrengung, die noch immer anhält. Ihr kennt das sicher auch. Wir haben eine neue Behörde. Erkläre das immer. Wir haben eigentlich einen neuen Schiedsrichter und wir haben neue Regeln. Und wir haben viele neue Spieler, die dieses Spiel spielen. Aber weder der Schiedsrichter noch die Spieler kennen sich so ganz genau aus, wie diese Regeln funktionieren. Das ist natürlich ein Kraftakt und ist auch Teil meiner Rolle, hier zu übersetzen und zu erklären. Ja, als Schnittstelle zwischen Regulierung und dem Unternehmen, wie müssen wir es denn jetzt konkret machen? Was müssen wir denn jetzt tun? Und das war schon eine große Anstrengung, aber wir sind sehr glücklich, dass wir eine Lizenz haben und dass wir einen Staatsvertrag haben, der jetzt Rechtssicherheit schafft.
Jochen, du hast über die sozusagen wandelnden regulatorischen Bedingungen gesprochen. Dein Bild war da ein neuer Schiedsrichter und neue Regeln. Ja, als Hobby-Schiedsrichter muss ich ja sagen, die Regeln sind eigentlich immer gleich für alle Schiedsrichter, ob er nun neu ist oder nicht. Und wenn du auf die GGL ansprichst, gibt es da ja Leute, die den Glücksspielmarkt auch vorher schon kannten. Aber was ist denn sozusagen die Erwartungshaltung, die du hast? Ist der Glücksspielstaatsvertrag, so wie er jetzt ist, etwas, mit dem wir uns mittelfristig engagieren und arrangieren? Oder gehört ihr als Tipico zu denen, die sagt, da sind so viele Fehler drin, das müssen wir eigentlich deutlich wieder ändern?
Wir arrangieren uns nicht nur damit. Es ist, glaube ich, ein echter Meilenstein, den wir erreicht haben. Und der ist auch gut. Es liegt jetzt eher an uns allen, die mit diesem Gesetzesrahmen umgehen, das mit Leben zu füllen. Und es ist ja dann ganz oft so, dass das Gesetz zwar einen Rahmen vorgibt, aber wie man den dann auszulegen hat, das ist, glaube ich, so die Arbeit, wo es Unsicherheiten auf beiden Seiten gibt. Und dann nähert man sich auch kontinuierlich gut aneinander an.
Als Chief Regulatory Officer ist dir ja klar, dass ihr eigentlich bei denen, die generell Glücksspielgegner sind, aber auch von denen, die die Wettgegner sind und ähnlich, ihr zu denen gehört, die nicht so einen dollen Leumund haben, sag ich mal. Ähnlich wie die Automatenindustrie, denen man nachsagt, das ist ein bisschen irgendwie, kommt aus so einer bestimmten Ecke. So ist Tipico doch auch bei vielen Menschen, die nichts mit Glücksspiel zu tun haben, so ein bisschen in Verruf. Was macht ihr dagegen? Weil du hast gesagt, ihr habt einen klaren Fokus darauf, dass es Verbraucherschutzorientierung gibt, dass compliant-mäßig sauber gearbeitet wird. Woher kommt es deiner Meinung nach, dass ihr noch manchmal so einen schlechten Ruf besitzt und was tut ihr dagegen?
Also ich nehme das gar nicht so wahr, aber das mag daran liegen, dass ich mich natürlich auch in einem Umfeld bewege, dass es gewohnt ist, in welcher Branche ich arbeite. Was wir tun, ist natürlich sehr genau den Spielerschutz im Auge zu behalten, auch die darüber hinausgehende Compliance, dass wir einen sehr guten Auftritt nach außen haben. Natürlich ist unsere DNA das Shopgeschäft und das ist in der Wahrnehmung, das wissen wir, ein nicht überall gern gesehenes Gewerbe. Das trifft natürlich für die Spielhallen genauso zu wie für uns. Der Umgang mit dem Kunden und mit dem Spielerschutz ist, glaube ich, der Unterschied, den wir machen können und das auch offensiv zu kommunizieren. Das haben wir auch in der letzten Fußballsaison getan und haben mal unsere Reichweiten genutzt und haben tatsächlich den Spielerschutz beworben, die BZGA beworben, die wir ja auch gemeinsam unterstützen. Da sind ja auch die Lottos mit dabei. Da können wir natürlich was tun, um zu kommunizieren, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen. Und dass wir unser Geschäft compliant betreiben, ist unsere Grundlage. Natürlich müssen wir da an der Wahrnehmung noch arbeiten.
Ja, tatsächlich würde ich euch bescheinigen, dass ihr eine gute Berichterstattung habt zu Compliance und zu Responsible Gaming. Ich glaube, wer das liest, der kann gar nicht zu einem anderen Urteil kommen. Richtigstellen muss ich natürlich noch, dass ich nicht stehen lassen kann, dass wir bei der BZGA-Kooperation dabei sind. Wir sind sozusagen die Initiatoren des Ganzen und haben mit dafür gesorgt, dass es doch sinnvoll ist, gemeinsam in einem sich verändernden Markt etwas für Richtung Verbraucherschutz und für den Verbraucherschutz zu tun. Womit wir wieder bei Wahrnehmung und Akzeptanz sind. Die Akzeptanz von Sportwetten hat sich, so zumindest manche aus dem politischen Bereich, in den letzten Jahren verändert. Was sind denn eigentlich die Trends für die Zukunft, die ihr seht, als Anbieter, der ja nicht nur in Deutschland, sondern auch international tätig ist?
Also wir sind mit einem klaren Fokus auf Deutschland tätig, haben auch noch ein Geschäft in Österreich, aber unser Markt ist Deutschland. Also wir verstehen uns als deutscher Anbieter. Wir sind ein in Deutschland gegründetes Unternehmen. Ich glaube, dass die Sportwette als Glücksspielprodukt ein Stück weiter in die Mitte der Gesellschaft rückt. Es ist ein Produkt, das einen zusätzlichen Unterhaltungswert bietet und so verstehen wir das auch. Und ich glaube, dass dieser Trend sich fortsetzen wird.
Nun hat während der EM der Eindruck sicherlich nicht getrogen, dass Sportwetter in und um die Möglichkeiten, wie man werben kann, das auch genutzt haben. Und zwar massiv genutzt haben. Ist sowas positiv? Also zahlt es positiv auf die Marke ein, so ein Ereignis wie die Europameisterschaft?
Ja, also eine Europameisterschaft ist immer ein Großevent für uns. Natürlich diesmal auch im eigenen Land. Es weckt auch das Interesse an der Sportwette. Und es ist wichtig, dass dafür geworben wird, weil werben dürfen eben nur die legalen Anbieter, die lizenzierten Anbieter. Also wir gehen davon aus, dass leider immer noch ein nicht unerheblicher Teil der Umsätze mit der Euro, aber auch mit den restlichen, in der restlichen Zeit des Jahres im Schwarzmarkt gemacht wird. Das ist bei der Sportwette nicht ganz so ein großes Problem wie beim virtuellen Automatenspiel. Aber ja, natürlich ist eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft immer auch eine Zeit, in der Kunden aktiv werden, die vielleicht nur gelegentlich, meinetwegen auch nur alle 2 Jahre mal eine Wette abgeben.
Naja, und wie wir sagen im Ruhrgebiet, und da kann man auch ordentlich Kasse machen, wenn ich mich nicht täusche, hat der Präsident des DSWV im Branchenmagazin Games und Business davon gesprochen, dass das der 13. Monat ist. Also sind mit so einer EM, mit den Großereignissen, die ganzen Wehklagen von zurückgehenden Spielumsätzen alle hinweggetilgt?
Nein. Richtig ist, dass viel Umsatz gemacht wird. Aber Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Wir werden immer 2 Phasen in so einem Großevent haben. Wir haben die Gruppenphase, in der die Spiele offener sind und je weiter man fortschreitet im Turnierverlauf, läuft es ganz oft auf Favoritensiege hinaus. Das kann dann auch mal eine Zeit sein, wo man zwar viel Umsatz macht, aber nicht unbedingt viel Geld verdient damit.
Jetzt fehlen mir gerade ein bisschen die Worte, um einen Zweifel auszudrücken, dass der Vizepräsident seinem Präsidenten so widerspricht, dass das ein wunderbares Jahr ist und dass alleine so ein Sportevent entsprechend hilft. Aber ich glaube, wir beide müssen nicht über Umsatz und Gewinn fabulieren. Bei mir bleibt die Meinung allerdings, dass so ein Jahr für die Sportwetter ein herausragendes sein wird, und ich bin ziemlich sicher, Ende des Jahres in den Bilanzen sehen wir ganz gute Zahlen.
Heißt wir aber. Wir widersprechen da ja auch nicht. Also ich widerspreche da ja auch dem Präsidenten des DSWVs nicht, sondern ich versuche zu differenzieren, was der Unterschied zwischen Einsätzen ist und dem, was dann an Gewinnen ausgeschüttet wird. Und gegen Ende einer solchen Phase gewinnen ganz gerne mal die Kunden.
Jochen, das ist auch gut so. Ja, natürlich. Letztendlich bieten wir alle die Sachen nicht aus Selbstzweck an, sondern weil wir überzeugt sind, dass es ein Spielbedürfnis gibt bei den Menschen, was man auf unterschiedliche Weise entsprechend bedienen kann. Auf der Hohenheim-Konferenz, meine ich, hättest du mal so einen Satz gesagt, dass man einen regulierten Markt schaffen muss. Ich bin jetzt wieder bei dem Thema Schwarzmarkt, der eben genau diesen Dualismus aushält zwischen Verbraucherschutz und unternehmerischem Erfolg, hast du, glaube ich, gesagt, oder unternehmerischer Freiheit. Wie meinst du das? Dass die Verantwortung im Prinzip, was man zu tun hat, vorher schon geregelt ist? Also das sind die Verbraucherschutzmaßnahmen, die müssen wir machen, dann machen wir die auch und dann ist gut, dann können wir viel Geld verdienen. Oder ist nicht Verbraucherschutz eigentlich für ein Unternehmen, wie ihr seid, bei uns ist das auch selbstverständlich, quasi eine intrinsische Motivation für das Produkt, das wir anbieten?
Absolut. Wenn wir aber einen Markt, einen regulierten Markt schaffen wollen, dann muss der auch hinreichend attraktiv sein, weil gerade im Internetbereich ist natürlich der Schwarzmarkt nur ein Klick entfernt. Das heißt, wir müssen die Balance finden, dass es attraktiv genug ist für den Kunden, im regulierten Markt zu spielen, weil dort gibt es Spielerschutz. Dort werden die Mechanismen angewandt, die vorgeschrieben sind. Und ich glaube, da unterscheiden unsere Häuser sich nicht. Das geht über das hinaus, was der Gesetzgeber vorschreibt. Das ist Teil einer kontinuierlichen Produktentwicklung, auch den Spielerschutz weiterzuentwickeln. Das gehört dazu. Aber der kommt ja nur zur Anwendung, wenn die Endkunden dann auch tatsächlich bei uns oder bei unseren regulierten Mitbewerbern spielen. Wenn die im Schwarzmarkt spielen, dann gibt es gar keinen Spielerschutz. Das ist die Balance, die ich gemeint habe, die wir finden müssen.
Mhm. Macht man es sich manchmal, weil, und in deiner Person zeigt sich das ja auch, du bist sowohl im Vorstand des DSWV, Sportwette, klar, aber auch des DOCV, macht man sich da manchmal vielleicht ein bisschen einfach, weil man mit einer Situation von virtuellem Automatenspiel oder Online-Casino auch gleichzeitig eine Argumentation mitbedient für die Sportwette? Also gibt es bei der Sportwette wirklich genauso viel illegales Angebot wie beim virtuellen Automatenspiel oder Online-Casino?
So, beim virtuellen Automatenspiel sehen wir das sehr, sehr deutlich in den Steuerzahlen, dass die rückläufig sind. Kontinuierlich rückläufig, sehr stark rückläufig. Ist das Schwarzmarktproblem gleich groß in beiden Segmenten? Nein. Ich denke, bei der Sportwette ist die Kanalisierung deutlich besser gelungen. Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, das noch zu verbessern. Beim virtuellen Automatenspiel haben wir ein deutlich sichtbares Problem. Ja, wir hatten im Mai die niedrigsten Steuereinnahmen, die es jemals gegeben hat für virtuelles Automatenspiel. Über 2 Jahre haben wir von 220 Millionen Euro Steuereinnahmen, wenn man die Jahreswerte zum laufenden Monat vergleicht von 2022, waren wir bei 220 Millionen Euro. Wenn man den gleichen Zeitraum 2024 betrachtet, sind es noch 93 Millionen Euro. Diese Kunden haben nicht alle aufgehört zu spielen.
Was macht denn so das prozentuale Verhältnis eigentlich von terrestrisch und online aus in der Sportwette? Also Online-Casino ist klar, deswegen heißt es ja auch so, aber es gibt ja auch noch eine ganze Menge an Wettshops. Spielen die eine Rolle für euch, umsatzmäßig?
Ja, das ist schon ein wichtiger Bereich. Es ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Also der Grund, weshalb man ein Europameisterschaftsspiel oder ein Bundesligaspiel im Wettshop konsumiert und dort seine Wetten abgibt, ist natürlich auch diese Gemeinschaft, die man hat. Man ist mit anderen Menschen im direkten Kontakt. Das ist ein ganz anderes Erleben als ein Online-Spiel, das man heutzutage in aller Regel auf dem Handy für sich alleine auch machen kann. Also da geht es um ein ganz anderes Bedürfnis, das da gedeckt wird. Das ist diese Gemeinschaft, dass man gemeinsam dieses Spiel guckt und gemeinsam diesen zusätzlichen Spannungseffekt hat. Ich habe jetzt noch eine Wette abgeschlossen, dass es 0-0 bleibt, das nehme ich immer sehr gerne. So ein langweiliges Fußballspiel, Geschiebe um die Mittellinie herum, kann ein bisschen spannender werden, wenn man eine Wette abschließt, dass kein Tor mehr fällt. Ja, und das tut man dann halt gemeinsam in der Gruppe. Und das adressieren wir, aber auch unsere Mitbewerber über die Wettshops.
Das hast du jetzt schön beschrieben in Bezug auf das Spielgefühl. Aber die Frage, was das prozentual ausmacht, die hast du nicht beantwortet.
Das ist richtig, weil wir keine Zahlen nach außen geben.
Ah, okay. Außer, dass eure Spieleinsätze immer niedriger werden.
Das ist so, ja.
Lass uns nochmal darauf zurückkommen, was gerade in dem Online-Bereich die fortschreitende Digitalisierung ausmacht und wie sich das auswirkt auf gerade so einen großen Anbieter wie euch. Also ich nenne mal so Buzzwords wie Blockchain, künstliche Intelligenz. Sind das Dinge, wo sich ein Online-Spieleanbieter auch mit beschäftigt? Also beschäftigen die euch von außen und beschäftigt ihr euch von innen ebenfalls mit dieser Entwicklung?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich mit neuen Trends und neuen Technologien fortlaufend. Wir sind natürlich in einem hochregulierten Geschäft und können Produktinnovationen natürlich nur im Rahmen der Regulierung und des Rahmens, der uns vorgegeben ist, umsetzen. Da müssen wir sehr genau hingucken, was wir tun, wo wir natürlich Einflüsse haben, insbesondere von künstlicher Intelligenz ist im Spielerschutz, wo wir Mechanismen eben anwenden, um zum Beispiel bestimmte Textbausteine aufzufinden in der Kundenkommunikation, die gegebenenfalls auf problematisches Spiel hinweisen. Im Endkundenprodukt spielt das noch nicht so die große Rolle.
Wie steht ihr als Haus dazu, dass es ja einen Prüfungs- und Forschungsauftrag der GGL gibt an Dr. Heyer? Hatte gerade beim Glück dazu auch vor einiger Zeit mal referiert, wie er das sich vorstellt. Der ja, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, auch die Mechanismen im digitalen Spiel in Bezug auf den Spielerschutz überprüfen soll. Unterstützt ihr solche Dinge? Findet ihr das richtig, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in die Diskussionsprozesse mit einfließen?
Ja, der Glücksspielstaatsvertrag sieht ja selbst vor, dass er evaluiert wird. Und das, was du ansprichst, die Studie, die in Bremen durchgeführt wird von Dr. Heyer, zielt ja darauf ab oder ist Teil dieser Evaluierung. Ich denke, in der Forschungslandschaft bräuchten wir noch etwas mehr Neutralität und etwas mehr Unvoreingenommenheit, was nach dem, was ich bisher verstanden habe, noch nicht gelungen ist, dass man die Daten, die bei der GGL vorliegen, über die Safe-Server mit in diese Forschung mit einfließen lassen kann. Das ist natürlich schade, weil es gibt sehr, sehr viel Information, die man daraus gewinnen kann. Das würden wir gerne weiter unterstützen, aber auch da ist ein Konstruktionsfehler in der Evaluierung, dass nämlich die Wettanbieter oder generell die Glücksspielanbieter gar nicht aktiv eingebunden sind. Das würden wir uns wünschen, dass sich da noch was tut in den nächsten Monaten, nächsten halben Jahr, dass wir uns da strukturiert besser einbringen können.
Du hast gesagt, da gibt es einen Fehler. Liegt es daran, weil man es nicht darf oder weil man es noch nicht tut? Ich hatte vor einiger Zeit die Freude, mit Dr. Otterbach, dem Leiter des von Hohenheim, des Glücksspielsymposiums zu sprechen. Und der hat eine ähnliche Forderung aufgestellt und hat gesagt, also mit diesen Daten könnten wir richtig viel anfangen, also fast wortgleich zu dem, was du gesagt hast. Da kann man Erkenntnisse daraus ziehen, die für alle nur von Vorteil sind, weil sie ja genau das Spielerverhalten entsprechend berücksichtigen.
Ob man es nicht darf oder ob man es nicht tut, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Mein Verständnis ist, dass die GGL es nicht möglich gemacht hat, dass in der Forschung darauf zugegriffen wird. Ich denke, es wäre grundsätzlich sinnvoll, diese Daten allgemein zugänglich zu machen, natürlich anonymisiert, sodass man keine Rückschlüsse auf den Einzelnen zulassen kann. Aber das findet im Moment noch nicht statt. Ob das ein wir können es nicht im Sinne der rechtlichen Vorgaben oder wir tun es einfach nicht, ist, kann ich leider im Moment noch nicht beantworten. Ich hielt es aber für sehr sinnvoll.
Ich halte es auch für sinnvoll und eigentlich sind ja Dinge, wenn sie sinnvoll sind, auch dafür da, dass man versucht, die entsprechenden Hürden, wenn sie da bestehen, abzubauen. Vielleicht muss man das auf einem der nächsten Glücksspielkongresse oder so irgendwann mal zur Diskussion stellen und Herrn Benter damit konfrontieren, ob denn die Länder dafür nicht eine Möglichkeit schaffen. Sage ich jetzt mal so ungeschützt, weil offenkundig Wissenschaft und Anbieter an verschiedenen Stellen da durchaus in die gleiche Richtung denken.
Wissenschaft ist an dieser Stelle dann aber für mich ein allgemein zur Verfügung stellen und nicht im Rahmen eines von der GGL vergebenen Auftrages, sondern dann macht man es auf und dann kann jeder an diesen Daten forschen. Das wäre eigentlich gute Praxis dazu.
Ja, da verstehe ich natürlich den Seitenhieb, den mir der Anbieter Tipico hier mitgibt in Bezug auf den Wissenschaftsstreit über die Ergebnisse des ISD. Ich sehe das Ganze an der Stelle gelassener. Wir von den Lotterien haben ja gesagt, da müssen sich Wissenschaftler mit Wissenschaftlern auseinandersetzen. Aber auch wir als Anbieter, und zwar alle, sollten doch so klar sein, dass wir wissen, eine Diskussion, dass eine Längsschnittstudie besser ist als eine Querschnittstudie, ich glaube, die müssen wir nicht führen.
Weil, nee, die müssen wir nicht führen, aber...
Das ist völlig klar, aber da hängen eben andere Notwendigkeiten dran. Ich selber würde dafür plädieren, dass wir sinnvollerweise mit allen Daten, die vorliegen, die jetzt schon vorliegen und die noch kommen, so umgehen, dass man in der Evaluation zum Glücksspielstaatsvertrag 27 in der Lage ist, eine fachliche Diskussion zu führen, die eben nicht dahin in diese Richtung geht, dass sich die Anbieter wechselseitig zerfleischen. Denn wir haben schon, auch wenn natürlich mit unterschiedlichen Angeboten, eine grundsätzlich ähnliche Intention. Und wir erkennen ja auch bei der Behörde zum Beispiel, dass dort Entscheidungen getroffen werden, die mit unserem Erfahrungsschatz nicht deckungsgleich sind. Wie jetzt bei uns zum Beispiel die völlig unverständliche Entscheidung, die Lottoland mit einer Lizenz zu versehen, wo dieser Konzern mit seinem gesamten illegalen Angebot nicht nur die Lotterien bedroht jetzt schon, sondern aus unserer Sicht auch andere Spielformen in Zukunft mit eben keinem Compliant-Verhalten entsprechend in die Konkurrenz nehmen wird. Ich sehe da auch euch Zukunft in der Gefahr. Also mein Votum wäre eine größere Akzeptanz von allen für alle Zahlen und ich unterstreiche das, was du gesagt hast. Ja, man muss es für die Wissenschaft offen machen, aber gibt es denn überhaupt genug Wissenschaftler, die sich mit unseren Themen befassen?
Das ist ein guter Punkt und ich möchte das richtig stellen. Das war nicht weniger als Seitenhieb gedacht, sondern du leitest das auch ganz gut über. Der Hinweis, dass wir auch als Tipico uns jetzt bei der Deutschen Stiftung Glücksspielforschung engagiert haben, die haben wir mitgegründet. Die soll dazu da sein, eben Forscher zu motivieren, in unserem Bereich zu forschen. Das zweite Element, darüber haben wir gerade gesprochen, ich glaube, da sind wir uns einig, die müssen aber auch Daten zur Verfügung bekommen. Und die sollten natürlich nicht von einem Anbieter sein, sondern die sollten den gesamten Markt abbilden, auch alle Spielformen abbilden. Und das kann, glaube ich, über die angesprochene Datenbasis, die bei der GGL liegt, bereitgestellt werden.
Stichwort Stiftung hast du gerade angesprochen. Mhm. Ich kenne es natürlich, der ein oder andere noch nicht. Was versprecht ihr und die anderen, die dabei sind, euch davon, in so einen Gründungsprozess einer Stiftung einzutreten?
Genau das, was du schon angesprochen hast, dass wir mehr Forscher dazu motivieren können, sich in unserem Bereich zu engagieren und hier zu forschen. Wie machen wir das? Indem wir eben keine Auftragsforschung machen, sondern innovative wissenschaftliche Arbeiten durch ein Expertengremium, das international besetzt ist, im Nachhinein zu prämieren. Das soll sicherstellen, dass die Forschung dann auch tatsächlich frei von den Einflüssen ist. Aber Es bleibt natürlich dieses Element, forschen kann ich nur da, wo ich auch Daten zur Verfügung habe. Und ich glaube, da nehme ich dein Angebot gerne an. Lass uns bei der nächsten Glücksspielkonferenzveranstaltung gemeinsam mit der GGL darüber diskutieren.
Sollte man immer dann tun, wenn es sinnvoll ist, letztendlich für das gesamte Angebot und für den Markt. Und wenn sich die beiden Größten zumindest inhaltlich einig sind, dass man über etwas reden kann, dann ist das ja auch mal nichts Schlechtes. Jochen, ich habe noch mal eine Frage ganz persönlich. In dem Trailer, wenn ich das richtig eben mir hier aufgekritzelt habe, hast du schon diverse Positionen, Bwin Interactive, Sky Betting and Gaming und andere Positionen belegt. Hast du jemals bereut, in der Glücksspielbranche tätig gewesen zu sein?
Keine Sekunde. Also ich kann mir keine spannendere Aufgabe vorstellen. Es gibt keinen Tag, der langweilig ist. Manchmal wünsche ich mir vielleicht mal ein paar Tage, die ein bisschen langweiliger wären. Aber das geht uns wahrscheinlich allen so. Nein, ich bereue das auf gar keinen Fall. Ich hatte auch die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven in meiner Vergangenheit einzunehmen. Also ich war nicht immer auf der regulatorischen und auf der Compliance-Seite. Ich habe verschiedene Rollen gehabt. Und das war immer spannend und kein Tag ist wie der andere. Kann ich nicht sagen. Hast du es denn bereut?
Nein, überhaupt nicht. Und ich muss dir auch massiv widersprechen, dass du dir keinen spannenderen Job vorstellen kannst, liegt natürlich daran, dass du noch nie für Lotto gearbeitet hast.
Das mag sein. Ja. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier kein Jobinterview führen.
Nein, überhaupt gar nicht. Ja, ich glaube, das wissen auch die Menschen in der Branche, unsere Kolleginnen und Kollegen, grundsätzlich einen hohen Respekt vor jedem, der da tätig ist, wenn er sich an die Regeln hält und wenn er tatsächlich auch die gesellschaftliche Stellung von Glücksspiel in unserer Gesellschaft richtig einsortiert und richtig bewertet. Wir haben da eine Verantwortung als Unternehmen und zwar egal, welches Glücksspiel man anbietet. Die einen leben das vielleicht ein bisschen mehr aus. Ich rede gar nicht von den Illegalen, ne? Klar. Bei den anderen ist das in einem Entwicklungsprozess. Aber ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, die großen Unternehmen oder auch die Verbände müssen da vorausschreiten. Und deswegen sehe ich in jemandem wie dir auch als Vize im DOCV und DSVV natürlich einen Menschen, der da viel zu beitragen kann, dass Glücksspiel die Besonderheit nicht verliert, die es hat, aber gleichzeitig eben auch nicht in eine Ecke gestellt wird, in die es nicht hingehört. Und ich finde, das gilt für Lotto, wie eben auch durchaus für den einen oder anderen Spielwunsch, den die Menschen im Land haben.
Das gilt auf jeden Fall für alle Spielformen. Und das ist auch, ich mache ja auch die Verbandsarbeit schon eine ganze Zeit, Sportwettenverband. Das ist auch etwas, was uns eint, dieses Interesse, einen vernünftig regulierten Markt zu schaffen und sich dann auch in diesem Rahmen zu bewegen. Natürlich sind alle Mitglieder in den Verbänden dann auch Mitbewerber, aber diese gemeinsamen Interessen, das ist auch das, was die Verbandsarbeit spannend macht, auch einheitliche Standards zu entwickeln. Und das hat natürlich auch immer ein gegenseitiges Aufeinanderachten, bringt es natürlich auch mit sich.
Jochen, und da haben wir ja auch noch, wenn ich dich da unterbrechen darf, ein konkretes gemeinsames Ziel, weil du hattest es vorhin schon angesprochen, bei der BZGA sind ja alle legalen Anbieter der Meinung, da müssen wir bei dem Hilfetelefon, bei der Hotline eine noch höhere Qualität zu kriegen, eine, wo Deutschland auch vielleicht an der Spitze Europas steht. Da würde auch ich darauf setzen, dass du in der Verbandsarbeit da ebenfalls mitverwirbst, so wie wir das auch im deutschen Lotto-Toto-Block tun, um da größtmöglichen Spielerschutz initiieren zu können.
Das ist ganz sicher so und da kannst du dich auf die Unterstützung von mir, aber ich glaube, da kann ich dann auch schon für die Verbandskollegen sprechen, sicher verlassen.
dann ist es ein wunderbares wechselseitiges Bekenntnis, dass wir den richtigen Weg gehen wollen. Jeder geht den natürlich auf seine Art und in seinem Weg. Herzlichen Dank an Jochen Weiner. Schön, dass du da warst. Ich hatte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute den Chief Regulatory Officer von Tipico, dem größten Sportwettanbieter hier bei uns im Markt, der gleichzeitig aber auch noch in die Verbandsarbeit stark involviert ist, und zwar im Deutschen Sportwettverband und im Deutschen Online-Casino-Verband. Und da hat er ein paar klare Statements gegeben, insbesondere in Richtung dessen, was sich in Zukunft verbessern kann. Jochen Weiner plädiert für mehr Daten, um den Spielerschutz besser gewährleisten zu können, Dinge der gesamten Forschung unterschiedlich zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig ist er natürlich auch ein Verfechter für unternehmerische Freiheit. Wer im Markt agiert, der soll auch Geld verdienen dürfen. Das war eine klare, runde Sache. Jochen, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht, auch wieder was über Sportwette zu lernen. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir uns wechselseitig nicht das Wort abschneiden, sondern wechselseitig gewähren, vom anderen noch was mitzunehmen. Denn so ein bisschen verschwimmt ja auch im Glücksspielmarkt das eine oder andere miteinander, oder?
Das kann man so sehen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin überrascht, dass die Zeit schon um ist, was ja ein gutes Zeichen ist, dass man sich gut unterhalten hat.
Absolut, so ist es.
Und ich freue mich auf die nächste Unterhaltung mit dir.
Ja, und ich kann nur bestätigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mein 25. Blind Date würde ich selbstverständlich wieder treffen wollen. Und wir haben uns ja eigentlich schon verabredet, auf einem der nächsten Glücksspielkongresse da mal zu überlegen, ob im Sinne von Verbraucherschutz und Qualität man nicht etwas noch verbessern kann. Ihnen allen danke ich fürs Zuhören in meiner Jubiläumsepisode heute. Die nächste Folge erscheint am 17. Oktober. Bis dahin haben Sie also ausgiebig Gelegenheit, sich diese und die vorherigen Folgen nochmal oder mehrfach oder immer wieder anzuhören. Bis dahin sage ich alles Gute und Glück auf!